In diesen Wochen habe nicht nur ich Geburtstag, sondern auch meine Firma, die Noble Metal Factory. 11 Jahre lang sind wir nun schon am Markt und freuen uns, mit euch zu wachsen und Orientierung zu bieten in diesen doch wirtschaftlich sehr turbulenten Zeiten. Zu diesem Anlass gibt es heute eine besondere Podcast-Folge, in der ich zu typischen Vorurteilen gegenüber Finanzexperten Stellung beziehe, mit denen auch ich immer öfter konfrontiert werde. Dabei gebe ich euch persönliche Einblicke in meine Gedanken, meine Werte und natürlich meine Geschichte. Zu diesem Zweck habe ich einen Interviewpartner eingeladen, der einen ganz unverstellten und frischen Blick auf mich und mein Schaffen hat, Ulrich Allroggen. Er ist Schauspieler und Präsentationscoach und dafür verantwortlich, dass sich seit einigen Monaten der Sound des Podcasts deutlich hörbar verbessert hat. Er ist sonst bei der Podcastaufnahme hinter den Kulissen immer mit dabei, hört also schon sehr lange zu, wenn ich hier meinen finanziellen Input an euch weitergebe. Von sich selbst sagt er, dass ihm Menschen, die sich mit Finanzen auskennen, immer suspekt waren und er es vermieden hat, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Eine seiner großen Vermutungen: wenn man sich zu viel mit Geld auseinandersetzt, verändert man sich innerlich und irgendwann geht es nur noch um den Gewinn. Ich freue mich darauf, über diese und weitere Vorvermutungen mit ihm zu sprechen. Herzlich willkommen, lieber Ulrich, und danke, dass du heute hier die Interviewführung übernimmst.
Vielen Dank, lieber Ronny. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einführung und für die Gelegenheit, mich hier heute auch hörbar zu machen.
Ja.
Also das stimmt mit den Finanzen. Ich bin mit großen Vorurteilen in dieses Thema gestartet. Ich nenne es tatsächlich Vorurteile, weil ich merke, dass das ein Urteil ist und dass es immer Aufwand bedeutet, das wieder aufzulösen. Aber da bin ich dabei. Komme also mit der Bereitschaft, meine Glaubenssätze zu hinterfragen. Und der Austausch mit dir oder dich kennenzulernen, hilft mir dabei sehr.
Okay.
Ich bin mit dir jemandem begegnet, der meine Vernunft und meinen Verstand und meine Neugier für dieses Thema geöffnet hat. Und dafür bin ich sehr dankbar. Wenn ich dich also heute interviewe, dann als Finanzlaie. Fast alles, was ich zu finanzieller Bildung weiß, kommt von dir. Das einmal als Vorwarnung an unsere Hörerinnen und Hörer, aber auch an dich.
Danke.
In der Vorbereitung habe ich mir einige Podcasts aus der Vergangenheit angehört und bin dabei auf ein paar Punkte gestoßen, die ich so noch nicht verstanden habe oder die ich gern noch tiefer verstehen würde. Und ja, da sind wohl auch ein paar Vorvermutungen dabei, die ich bislang gegenüber Menschen hatte, die sich mit Finanzen beschäftigen. Magst du mir und allen, die zuhören, einen Überblick geben? Du sprichst manchmal davon, dass du auf viele Punkte im Finanzbereich eine andere Sichtweise hast als andere Finanzberater. Kannst du das genauer sagen?
Ja, also ich würde mich jetzt erstmal nicht als Finanzberater bezeichnen. Ich denke, die Bezeichnung geht in die falsche Richtung. Ich bin eher im Coaching unterwegs. Ich coache Menschen, ich begleite Menschen auf ihrem Weg. Ich versuche, Hilfestellungen anzubieten und zu geben und Menschen eben zu befähigen, selbstständig zu Lösungen und zu Ergebnissen zu kommen und vor allem Menschen zu helfen, eine eigene Sichtweise auf das Finanzsystem, auf das Geldspiel zu entwickeln. Das ist mir sehr wichtig. Ich möchte nicht, dass Menschen einfach nur meine Meinung übernehmen und dann denken, ich muss mich damit nicht mehr beschäftigen. Das ist nicht die Zielstellung. Meine Sichtweise ist zweigeteilt auf die Vermögensbildung. Du weißt, dass ich mich sowohl mit der materiellen, aber auch mit der immateriellen Seite des Vermögens beschäftige. Und mir persönlich ist die immaterielle Vermögensseite die wichtigere, weil auch bedeutendere. Und das ist, denke ich mal, schon ein Ansatz, den die meisten da draußen so nicht haben. Da geht es doch eher nur um Geldanlage. Wie lege ich mein Geld sinnvoll und sicher an? Wie sichere ich mich ab? Mhm. Da sind wir also mehr auf der materiellen Vermögensebene unterwegs. Mhm. Das ist vielleicht eine große Unterscheidung. Da achtet sonst eher keiner drauf. Der zweite Punkt sind die schwarzen Schwäne, also unvorhergesehene Dinge, die am Kapitalmarkt immer wieder passieren können und die eine riesige Auswirkung auf unsere Gesellschaft und aber auch dann auf unser Vermögen haben. Mhm. Und anzuerkennen, dass es diese schwarzen Schwäne gibt, das machen dann doch eher die meisten Finanzberater nicht. Sie versuchen einfach die Vergangenheit, die ja zugegebenermaßen relativ gut war am Kapitalmarkt, in die Zukunft zu transportieren. Und ich halte das für einen großen Fehler, das zu tun. Also zu glauben, dass die letzten 30 Jahre die Blaupause für die nächsten 30 Jahre sein werden, das ist auch ein großer Unterschied, den ich mache. Dann natürlich das Thema einzelner Finanzprodukte. Wie betrachte ich Gold? Wie betrachten Finanzberater Gold? Für mich ist Gold kein Investment, mhm, sondern eher eine Versicherung und eine Währung. Ja, das ist zum Beispiel eine große Unterscheidung. Ich bin überhaupt kein Fan von ETFs. Du kennst meine Geschichte dazu. Ich glaube, ETFs sind eher ein Problem im System. Mhm. ich versuche keine Prognosen aufzustellen. Das ist zwar schwer, weil Menschen immer Prognosen wollen und nachfragen und sich dadurch eben sicherer fühlen, zumindest emotional. Das versuche ich zu vermeiden. Es gelingt nicht immer. Manchmal rutscht mir doch eine raus. Aber meistens wird mir das dann auch bewusst. Das ist ja schon mal ein guter Schritt. Und wie ich schon gesagt habe, immaterielle Vermögenswerte als betrachte ich auch als eine sehr, sehr sinnvolle und sehr wichtige und gute Geldanlage. Du kennst wahrscheinlich das Zitat von Erich Kästner zu diesem Thema. Der hat mal gesagt, wer Bücher schenkt, schenkt Wertpapiere.
Nein, das kann ich nicht.
Das beschreibt also ganz gut, um was es hier geht und dass der innere Reichtum einfach der bedeutendere ist. Und als letzter Punkt, lieber Ulrich, halte ich es mit den Stoikern. Du weißt das, du bist ja selbst doch ein sehr spiritueller und bewusster Mensch. Du bist Buddhist und hast da auch deine Sichtweise. Wir tauschen uns ja da auch manchmal drüber aus. Das weißt du, du erinnerst dich da an das ein oder andere Gespräch sicherlich.
Oh ja.
Und meine stoische Sichtweise hilft mir natürlich auch, eine etwas andere Position als die meisten Berater da draußen einzunehmen.
Also ich glaube auch, das ist der Unterschied zwischen jemandem, der einem was verkaufen will und genau weiß, was er davon hat, und jemandem, der sich das Wachstum der anderen Person wünscht.
Ja.
Im Buddhismus sagt man, der Meister wünscht sich, dass der Schüler ihn selbst übertrifft.
Genau.
Also das sind die guten Meister sozusagen.
Das könnte man so formulieren, ja.
Ich bin ja als Audioästhet zu dir gekommen. Also ich bin Präsentationscoach und ich habe dir zu Anfang einige Aspekte des Podcasts vorgehalten, die in meinen Ohren verbesserungswürdig waren. Nun bist du jemand, der ein reiches und fundiertes Wissen hat in deinem Bereich. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass es dir nicht schwerfällt, Kritik von mir anzunehmen, wenn sie gut begründet ist. Nach meiner Erfahrung ist das für Männer, die etwas zu sagen haben, gar nicht so typisch. Wie kriegst du das hin?
Ja, da helfen mir natürlich die Stoiker wieder, die uns einen riesen Erfahrungsschatz hinterlassen haben, auf den man getrost auch in der heutigen modernen Zeit zurückgreifen kann. Das ist ja jetzt über 2000 Jahre her und das hilft mir wirklich im Leben besser klarzukommen. Die Stoiker sagen uns oder lehren uns, mit Kritik und Herausforderungen im Leben auf einer Weise umzugehen, die eben zu Gelassenheit und innerer Stärke führt letztlich. Bedeutend für mich ist die Erkenntnis, dass man im Stoizismus unterscheidet zwischen Dingen, die in unserer Macht stehen und solchen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Dichotomie der Kontrolle nennen die das. Das finde ich eine sehr spannende Logik, denn diese Unterscheidung hilft, unsere Energie auf das zu fokussieren, was wir tatsächlich beeinflussen können. Also hauptsächlich unsere eigenen Gedanken, Einstellungen und Handlungen. Also die äußeren Umstände, und dazu gehört ja auch das von dir geäußerte Argument, mit Kritik anderer Menschen umgehen zu lernen, das sollte uns einfach nicht beherrschen. Das können wir nicht beeinflussen. Wir können ja die Kritik anderer Menschen nicht beeinflussen. Wir können sie zur Kenntnis nehmen, wir können sie uns anhören, aber wir können jetzt nicht den anderen zwingen, eine andere Position zu haben, die uns genehm ist. Und diese Sichtweise hilft mir, mit diesen Dingen entspannt umzugehen, mir das anzuhören, die Ruhe zu bewahren, eine konstruktive Perspektive auf die Kritik zu bekommen und daraus dann eben auch für mich zu überlegen, wie kann ich denn diese Argumente jetzt einbauen, wenn sie denn gut sind, wenn sie fundiert sind, wenn sie begründet sind, um meine Position weiter zu verbessern. Und das hilft mir, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und ich bin da dankbar, jeder Mensch, der mich kritisiert und der mir Dinge aufzeigt, die ich vielleicht so noch nicht wahrgenommen habe, ist für mich eine Bereicherung. Und ich schaue es mir erstmal an. Ich übernehme das nicht kommentarlos. Ich schaue es mir an und versuche dann, daraus das Beste zu machen.
Aber das heißt wahrscheinlich auch, dass du damit gute Erfahrungen gemacht hast in der Vergangenheit, oder? Sonst würdest du das nicht mehr tun.
Ja, absolut. Das ist der einzig richtige, in meinen Augen der einzig richtige Weg, so da mit Kritik umzugehen, mit diesen Dingen umzugehen und das nicht abzulehnen oder den anderen abzuwerten dadurch.
Es gibt ja das Vorurteil, dass manche Finanzberater schwarze Schafe sind und nicht über ausreichend Fachkenntnisse verfügen, um ihre Kunden zu beraten. Ich habe ja deine große Kompetenz und die deines Teams in der Noble Metal Factory schon kennengelernt. Und was das angeht, mache ich mir keine Sorgen. Was ich aber interessant finde, ist, dass du sagst, ein Wirtschaftsstudium zum Beispiel kann sogar schädlich sein. Und viele Menschen machen das Finanzsystem unnötig kompliziert. Kannst du das nochmal genauer erklären?
Ja, ich sage immer, man braucht kein Wirtschaftsstudium, um dieses Geldspiel und dieses System zur Gänze zu verstehen. Ne? Das ist nicht notwendig. Denn ich habe ja selbst Volkswirtschaftslehre studiert viele Jahre und musste leider dann auch feststellen, dass mich das nicht wirklich weitergebracht hat. Weil das, was ich jetzt heute über Geld weiß, das habe ich nicht im Studium gelernt, sondern das habe ich erfahren, das habe ich herausgefunden, das habe ich durch Hinterfragen mir erarbeitet. Denn die Volkswirtschaftler, die Wirtschaftswissenschaftler versuchen, um das mal auf den Punkt zu bringen, das menschliche Verhalten in Gleichungen zu packen. Mhm. Also das Volkswirtschaftsstudium ist eher ein mathematisch angehauchtes Studium. Da geht es viel um Berechnungen. Und ich glaube, das kann man nicht machen. Man kann das menschliche Verhalten nicht in diese Gleichungssysteme packen. Es sind also in meinen Augen die falschen Theorien, es sind die falschen Ansätze, es sind die falschen Glaubenssätze, die dort postuliert werden. Man erlernt das Wesen des Geldes nicht verstehen. Das ist eine ganz bedeutende Erkenntnis, die ich hatte. Und diese falsche Sichtweise der Wirtschaftswissenschaften zeigt sich ja in unserem Problem, Ulrich, die wir heute haben auf der Welt. Ich sag mal nur Raubbau an der Natur als großes Thema, das Klimathema. Viele Menschen leben über die eigenen Verhältnisse, allen voran der Staat, der uns das ja auch vorlebt, falsch vorlebt. Mhm. Also brauchen wir uns nicht wundern, dass wir in dieser Situation sind und ständig über das Thema Geld ja auch sprechen müssen und über die Probleme, die wir uns damit eingehandelt haben. Mhm. Und natürlich, du hast vorhin auch das Thema der Komplexität so ein bisschen angedeutet in deiner Frage. Ich glaube, es ist ein hochkomplexes System, was wir da vor uns haben. Ja, wir können das nicht einfach verstehen. Dazu ist das Ganze viel zu verworren. Wir müssen das anerkennen. Wir müssen auch anerkennen, dass wir Dinge nicht vorhersagen können. 2008 gab es ja die große Finanzkrise, die da aus Amerika zu uns rübergeschwappt ist. Mhm. Kein Ökonom, und es gibt, glaube ich, fast über 1 Million Ökonomen auf dem Planeten. Ich habe das mal hochgerechnet. Keiner dieser Menschen hat diese Krise kommen sehen. Ich glaube, dass kein Mensch auf dem Planeten dieses ganze Spiel zu 100% durchschauen kann und vor allem nicht vorhersagen kann und vorausberechnen kann. Die Kritik ist in meinen Augen, dass man aber den Menschen suggeriert, man könne es. Man könne dieses hochkomplexe System steuern, indem man vielleicht hier und da an den Zinssätzen ein bisschen rumspielt. Ja, das ist ja das, was die Notenbanken ja da auch immer tun. Und das halte ich für den völlig falschen Ansatz. Aber das soll nicht bedeuten, dass ich grundsätzlich die Wissenschaft da in diesem Bereich ablehne. Man muss viel dran arbeiten, man muss sie verbessern. Es gibt ja auch gute Ansätze. Und Fachlichkeit ist letztlich ja auch sehr wichtig. Expertise ist sehr wichtig. Aber man sollte es nicht so unnötig kompliziert machen, dass kein Mensch das versteht. Und ich behaupte mal, die meisten Menschen verstehen nicht, was da abgeht. Mhm. Das merke ich immer wieder.
Super, danke. Ich habe zu meiner Einführung gesagt, dass du meine Vernunft, meinen Verstand und meine Neugierde für Finanzielles geöffnet hast. Das ist mir nicht so spontan gekommen, das habe ich natürlich vorformuliert. Und das hat was damit zu tun, dass ich bei dir das Gefühl habe, du möchtest wirklich etwas von deinem Wissen vermitteln. Und zwar, weil es dir persönlich wichtig ist und nicht, weil du dir davon Profit versprichst.
Ja.
Meine Theorie vorher war immer, dass Menschen, die viel mit Geld zu tun haben, sich innerlich verändern und irgendwann alles nur noch auf Gewinnmaximierung gepolt ist. Oder dass sie zumindest im Gespräch immer diese Absicht im Hintergrund haben. Wie umgehst du diese Falle? Oder ist es nur von meiner Seite ein sehr lahmes Vorurteil als jemand, der keinen finanziellen Verstand hat?
Ja, also es ist zu kurz gesprungen. Deine Wahrnehmung ist nicht falsch, das will ich damit nicht sagen, das sehe ich auch, dass es viele Menschen gibt, die in diesem Bereich so unterwegs sind. Für mich ist wahrer Reichtum was anderes. Es hat nichts mit Gewinnmaximierung zu tun, sondern es geht um unsere entwickelten Ressourcen, es geht um unsere verwirklichten Fähigkeiten, aber auf allen Ebenen des Seins, also auf der materiellen und auf der immateriellen Seite. Und das wird oft vergessen. Es wird oft nur eine Seite beleuchtet und das ist meistens die materielle Sichtweise. Und das merkst du ja auch, wenn du mit einem Finanzberater sprichst oder dir Hilfe holst von Menschen, die sich im Kapitalmarkt auskennen. Mhm. Das ist zu kurz gesprungen, das reicht nicht, das wird nicht funktionieren. Da bleibt irgendwas auf der Strecke und ich habe es ja vorhin schon gesagt, du bist Buddhist, du bist ein spiritueller Mensch. Du kannst, glaube ich, dieses Argument gut nachvollziehen. Mhm. Und ich glaube, das meinst du auch mit deiner Frage, dass dir diese immaterielle Seite einfach hier fehlt. Und da ist deine Wahrnehmung richtig in meinen Augen. Also das kommt definitiv zu kurz und die meisten sind eben hier sehr einseitig unterwegs. Mhm. Man kann jetzt natürlich argumentieren, okay, die Menschen, die sehr spirituell sind, die haben natürlich auch eine eingeschränkte Sicht. Ich kenne da auch ein paar Leute, die sehr spirituell sind und in meinen Augen das Ganze aber auch wieder übertreiben und die materielle Seite vergessen, die ja nur auch zu unserer Geschichte dazugehört. Wir sind geistige Wesen, die hier auf einem Planeten zurechtkommen müssen. Also wir müssen uns mit der materiellen Welt zwangsläufig auseinandersetzen. Wir können nicht nur geistig unterwegs sein. Und in meinen Augen ist es so, dass die spirituellen Gesetze, lieber Ulrich, die spirituellen Gesetze zu meistern, das heißt für mich eben auch in der materiellen Welt klarzukommen. Wir müssen beide Seiten betrachten, wir müssen uns mit beiden Seiten beschäftigen und wir müssen verstehen, dass das zusammengehört. Und wenn wir das tun, dann haben wir eine gute Sicht auf die Dinge und ich glaube, wir kommen besser durch das Leben. Ja, und nicht vergessen, Ulrich, Gewinnmaximierung ist ein Dogma der Wirtschaftswissenschaften. Das ist halt dann auch wieder in diesem Bereich zu verorten. Beide Seiten sind wichtig und Geld verdirbt definitiv nicht den Charakter. Das schwingt in deiner Frage so ein bisschen mit. Geld verdirbt nur den Charakter, der bereits verdorben ist oder macht ihn sichtbar. Hat Edgar Faure mal gesagt, ein französischer Politiker. Und das Zitat bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt.
Ich habe mal, als ich angefangen habe, mich mit Buddhismus zu beschäftigen, habe ich gesagt, wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo man sich auf eine Bergspitze setzen kann und sich in Sicherheit wiegen, weil man selber erleuchtet ist. Die Zeiten sind vorbei, spätestens seit Erfindung der Atombombe.
Ja.
Und Illusion ist nicht das Ziel der menschlichen Entwicklung.
Ja.
Insofern ist es mir da auch wichtig, meine materiellen Glaubenssätze zu hinterfragen und mir da auf die Spur zu kommen und zu sehen, wo was herkommt. Deshalb freue ich mich über diese Auseinandersetzung, freue ich mich über diesen Austausch und habe das Gefühl, da ist noch Potenzial in diesem Gespräch.
Du sagst es ja, du hast es gerade angesprochen, das Thema Illusion. Ne? Illusion ist auch ein großes Thema in der Finanzbranche. Ich glaube, da ist viel Illusion mit dabei. Und ich spreche ja immer wieder über die Geldillusion, über die Wahrnehmung des Geldwertes, die in meinen Augen völlig falscher ist. Und das, denke ich, ist auf beiden Seiten der Medaille zu verorten. Also sowohl auf der materiellen als auch auf der immateriellen Seite.
Ja. Ich habe noch eine letzte Frage. Als wir uns kennengelernt haben in unserem ersten Gespräch, habe ich mich vorgestellt als Wessi und Besserwisser. Schlimmste Kombination, hat aber für mich tatsächlich was damit zu tun, wie ich auch die Entwicklung in Deutschland in den letzten 30 Jahren wahrgenommen habe.
Okay.
Und wo ich das Gefühl habe, es ist gut, sich da zu reflektieren in seinen Tendenzen. Du kommst aus Schwarzheide, du bist in Schwarzheide aufgewachsen, hast dort auch deinen Firmensitz in Brandenburg und bei deinen täglichen Aktivitäten tourst du durch ganz Deutschland und auch eure Kunden kommen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Wo siehst du heute den Unterschied zwischen Wessis und Ossis? Gibt's den noch? Ist davon noch was zu spüren? Und wenn ja, wie würdest du ihn definieren? Also speziell im Umgang mit Geld.
Das ist nicht der Fokus oder die Sichtweise, die ich einnehme. Das mögen andere tun. Ich weiß, dass dieses Argument öfter herangezogen wird, um Probleme zu beschreiben oder zu verstehen. Ich halte das für den falschen Ansatz. Ich glaube, es gibt in beiden Gruppen gute und nicht so gute Menschen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und deswegen bin ich eigentlich der Meinung, man sollte den Fokus eher darauf richten. Ich kann sicherlich ein paar Unterschiede wahrnehmen, was den Umgang mit Geld anbetrifft. Die westdeutschen Bundesbürger sind doch anders aufgewachsen, anders geprägt worden als die Ostdeutschen. Das ist so. Das spürt man. Da sind auch andere Vermögenswerte im Spiel, zwangsläufig, weil die westdeutschen Bundesbürger hier natürlich auch anders durch die Zeit gekommen sind als wir in der DDR. Das ist Fakt. Aber ich versuche das nicht in meiner Arbeit aufkommen zu lassen, dieses Gefühl, mich interessiert das nicht. Also ich habe meinen Fokus da nicht drauf. Mir geht es darum, mit Menschen zu sprechen, egal wo sie herkommen, egal was sie sind, welche Hautfarbe sie haben, das interessiert mich nicht. Ich sehe den Menschen mit seinen Problemen und die Probleme sind auf beiden Seiten des Landes sichtbar und spürbar und darum geht es mir. Wo der herkommt, was der da für Vorgeschichten hat, das ist ein Randthema, das ist nicht in meiner Arbeit drin. Das sollen andere machen, ich weiß, die Politik macht das ganz gern. Das ist nicht meine Baustelle. Ich bin sehr unpolitisch und versuche das nicht in meine Arbeit einfließen zu lassen. Da sind wir wieder bei den alten Griechen, die das eben auch immer schön formuliert haben. Ich glaube, es ist Epiktet oder Epikur, das verwechsel ich immer, kann ich mir nicht so genau merken. Er hat gesagt, mit Politik sollte man es nicht halten. Das ist eher der falsche Ansatz. Das ist nicht, geht nicht in die richtige Richtung. Wir sehen es ja auch tagtäglich, dass sich da die Geister scheiden. Die aktuellen Diskussionen sind ja da sehr offensichtlich. Deswegen, ich halte mich da raus.
Oder zumindest bestimmte Dinge braucht man aus der Politik nicht zu erwarten. Die muss man selber in die Hand nehmen.
Es gibt niemanden im Leben, der dir deine Probleme löst. Ne? Auch ich nicht. Ich werde auch die Probleme meiner Kunden nicht lösen können zur Gänze. Ja. Ich werde sie aufzeigen können. Ich werde Ansätze bieten können. Aber letztlich muss jeder selbst das Heft des Handelns nehmen, in die Hand nehmen und sich selber kümmern.
Ronny, das ich finde es ein sehr vielversprechendes Gespräch. Ich freue mich über unseren Austausch. Und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann wieder die Gelegenheit, dass ich aus dem Hintergrund der Verschwiegenheit heraustrete und dich mit meiner Unkenntnis konfrontiere.
Das kannst du gerne machen, aber ich glaube, du hast schon eine ganze Menge mitgenommen jetzt. Du bist ja jetzt schon ein bisschen dabei eine ganze Zeit. Und ich finde es cool, dass du dich mal aus dem Schatten begeben hast, aus dem nicht hörbaren Schatten. Und die Menschen dich mal kennenlernen, das ist mir sehr wichtig.
Vielen Dank für die Gelegenheit.
Ich glaube, es wird weitere Folgen mit uns geben.
Aber wir wollen ja keine Prognosen abgeben.
Richtig, aber es ist, könnte mir das gut vorstellen.
Super.
Mal schauen, wie es den Menschen, den Zuhörern draußen gefallen hat.
Vielen Dank.
Danke dir fürs Gespräch. Euch da draußen alles Gute. Bis bald, euer Ronny Wagner.